Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast.
Hier bei Detektor FM ist ja die Frage, wie das Netz die Politik und unsere Gesellschaft ganz allgemein verändert, immer wieder mal ein Thema. Unser Medienpartner PIKT hat nun eine 5-teilige Podcast-Reihe zur neuen digitalen Öffentlichkeit produziert. Zu Wort kommen da unter anderem Netzpolitiker wie Konstantin von Notz, Journalisten wie Matthias Spielkamp von iRights Info oder der Krautreporter Christian Fahrenbach. Es geht um Fake News, sinnvolle und weniger sinnvolle Regulierung sozialer Netzwerke und darum, wie Webdesigner unser Verhalten im Netz manipulieren. Das Besondere, die Reihe ist exklusiv für das Startup Tapewright produziert worden. Tapewright macht es Podcastern einfach, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Davon profitieren natürlich auch Hörer. Probieren Sie es aus und hören Sie die erste Folge der Reihe Die neue digitale Öffentlichkeit kostenlos unter tapewright.com/@PIQD. Die erste Folge also gibt's unter tapewright.com/@PIKT.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
1636 Kandidaten, darunter auch gut 100 Frauen, haben sich im Iran für die Wahl zum Präsidenten registrieren lassen. Die Zahlen lassen erfolgreich gelebte Demokratie vermuten. Für die morgige Präsidentschaftswahl wurden dann aber nur noch 6 Kandidaten zugelassen, von denen Experten nur 2 ernsthafte Chancen zurechnen. Dem noch amtierenden Präsidenten Hassan Rouhani, der von außen als moderater Politiker wahrgenommen wird, wird durch die Einigung im Atomstreit eine Öffnung des Landes gegenüber westlicher Länder zugesprochen. Die Kritik der Iraner ihm gegenüber werden allerdings lauter. Das Lager seines konservativen Gegners Ebrahim Raisi wirft ihm vor, ein Vertreter der Eliten und nicht des Volkes zu sein. Eine Taktik, die uns irgendwie bekannt vorkommt. Was sich die Iraner von der Wahl erhoffen und wie sie das Land tatsächlich verändern könnte, frage ich Ali Fatollah Nejad von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo, Herr Fatollah Nejad.
Ich grüße Sie.
Mehr als 1000 Kandidaten, darunter auch Frauen. Das klingt nach einer enormen Beteiligung der iranischen Bevölkerung an ihrer Landespolitik. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie es zu dieser großen Zahl kommt?
Eigentlich ist das Augenwischerei. Also es ist zwar richtig, dass sehr, sehr viele Leute sich angemeldet haben, aber im Endeffekt sind das halt viele nicht ernstzunehmende Kandidaten und das System versucht durch diese hohe Zahl zu suggerieren, dass man sehr große Legitimität hätte.
Inwiefern gleicht sich denn das iranische Wahlsystem mit einem uns bekannten, zum Beispiel unserem deutschen?
Also die Wahlen in Iran kann man schlechterdings als frei und fair bezeichnen. Es gibt vorher eine Aussiebung, die durch den Wächterrat vollzogen wird. Also der Wächterrat schaut auf die Eignung der Kandidaten, also über diese sehr hohen Zahl von Kandidaten. Und diese Eignung bedeutet eigentlich, dass man schaut, ob diese Leute regimeloyal sind oder nicht. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die Disqualifizierung des ehemaligen Präsidenten sehen, der von Teilen des Regimes als nicht mehr ganz vertrauenswürdig angesehen wird.
Das heißt, ich sehe das richtig, das politische Mitbestimmungsrecht der Zivilbevölkerung ist doch recht minimiert.
Richtig, also im Iran haben wir es ja eigentlich mit einer ausschließlich islamistischen politischen Elite zu tun. Die einzig akzeptierte politische Kultur des Landes sind verschiedene Couleurs innerhalb des islamistischen Spektrums. Das bedeutet von Reformisten über Konservative bis hin zu Fundamentalisten. Wir haben deswegen eigentlich nur eine politische Partizipation jener, die vom Regime als loyal angesehen werden. Sprich, das Gros der Bevölkerung in Iran ist vom politischen Prozess weitgehend ausgeschaltet.
Von außen wirkt es ja aber doch so, als würde die zumindest Außenpolitik des Irans sich etwas öffnen. Kommt da irgendwas bei der Bevölkerung von dieser Öffnung an?
Ich glaube, nach 4 Jahren Rouhani-Präsidentschaft muss man eine recht ernüchternde Bilanz ziehen in Sachen Wandel durch Annäherung. Dieses Motto, was ja auch als Grundlage für diesen Annäherungskurs gegenüber Iran vorgegeben wurde. Schaut man sich verschiedene Aspekte an, beispielsweise hat sich die Menschen- und Bürgerrechtssituation verschlechtert unter Rouhani. Und seit der Implementierung des Atomabkommens Anfang 2016 haben wir eine Verdopplung des Wirtschaftswachstums in Iran, ungefähr bei 5-6%. Aber dieser Wirtschaftswachstum ist kein inklusiver Wirtschaftswachstum, sprich es sickert nicht durch auf große Teile der Bevölkerung. sodass im Endeffekt eigentlich nur die Eliten davon profitiert haben, von dieser Wiederbelebung der wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen. Deswegen ist die Frustration der unteren und auch der Mittelschichten in Iran sehr, sehr groß, weil sie eben keine Dividende gesehen haben von den Auswirkungen des Atomdeals. Ein anderer Grund für das wirtschaftliche Scheitern von Rouhani ist allerdings seine eigene Wirtschaftspolitik, die man als neoliberal bezeichnen kann. Austerität ist ein großer Pfeiler seiner Wirtschaftspolitik, sprich die Reduzierung von sozialen und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen. Und das ist wohl recht ungeeignet, um die Probleme Irans zu lösen, wo ja ungefähr die Hälfte der Bevölkerung am Armutslimit leben.
Das klingt, als hätte Raisi freie Bahn.
Genau, Rouhanis wirtschaftliches Scheitern hat quasi ein Vakuum eröffnet für den Wiederaufstieg des Rechtspopulismus in Iran, und die beiden konservativen Kontrahenten von Rouhani, Raisi und der Teheraner Bürgermeister Qalibaf, der sich ja vor ein paar Tagen zurückgezogen hat und nun Raisi unterstützt. Beide konservativen Kontrahenten haben eindeutig rechtspopulistische Slogans gefahren und haben die Wirtschaftspolitik des Präsidenten kritisiert, aber natürlich selbst auch Versprechen gemacht, die man wohl kaum realistisch umsetzen kann, beispielsweise die Schaffung von zwischen 4 bis 5 Millionen Arbeitsplätzen, ohne zu sagen, wie man das machen möchte. Und Raisi selbst hat nicht die größte Kredibilität, wenn es um Wirtschaftsfragen und Kritik an Wirtschaftspolitik geht, weil er ist immerhin der Kopf der größten und der wirtschaftlich mächtigsten religiösen Stiftung des Landes. Einer der wichtigsten wirtschaftlichen Akteure, Aslan Rozed Azavi, das ist quasi eine sehr, sehr große Stiftung, die große Teile des Nordosten Irans kontrolliert, die auch keinerlei Steuern zahlt. Also Raisis wirtschaftspolitische Kritik kann man da auch nicht ernst nehmen.
Das heißt, wenn Raisi jetzt, wie man erwarten könnte, die Wahl gewinnt, wird sich trotzdem etwas für die Gesellschaft, für die Bevölkerung Irans verbessern durch ihn? Was verspricht er und was könnte er vielleicht auch halten?
Also zunächst einmal muss man sehen, dass Rouhani vielleicht mit einem blauen Auge davonkommt, dass er nicht wirklich abgestraft wird von den Wählern für seine misslungene Wirtschaftspolitik, weil nämlich der Kontrahent einfach zu reaktionär ist. Raisi hat auch einen sehr problematischen Background. Er war involviert in politischer Repression innerhalb der Islamischen Republik. Und das ist natürlich für viele Iraner abschreckend, weil sie befürchten, dass innen als auch außenpolitisch dadurch ein reaktionärer Kurs eingeleitet wird, dass das Land wieder zurück in die Ahmadinejad-Jahre katapultiert. Aufgrund dieser Konstellation gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass Rouhani doch die Wahl gewinnt.
In Iran wird morgen gewählt. Mit Ali Fatollah Nejad habe ich über die möglichen Auswirkungen der Wahl gesprochen. Er beschäftigt sich für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik mit dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft im Iran. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.